Ja, auf dem Weg hierhin heute Morgen, da habe ich mich auch dann nochmal erinnert. Ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, wann ich das letzte Mal hier war, aber ich konnte mich erinnern, wann ich das erste Mal hier war. Ne? Also da gab es noch dieses Haus nicht. Ne? Da waren wir irgendwo, alte Gemäuer waren das, habe ich in Erinnerung. War das eine Burg? Eine Burg, ne? So irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Und und auch bei der Gründung der Gemeinde durfte ich dabei sein. Ne? Hier. Das ist schon lange her, wie viel? Knapp 30 Jahre, würde ich sagen, ne? 25, ja. Genau, also das von daher, das ist schon so, wie Jakob sagt, ne? Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Es war so schön zu sehen, wie die Gemeinde hier gewachsen. Durch Heinrich sind wir natürlich immer wieder über die ganze Jahre irgendwie verbunden geblieben und viel zusammengearbeitet, auch in der Mission. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich möchte heute mit euch über Jesaja Kapitel 6 reden. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ist das Thema. Oder wen soll ich senden? Ich habe dann versucht, eine Antwort aus dem Text zu entnehmen. Auf die Herzenshaltung kommt es an. Gott sucht nach Menschen, die er gebrauchen kann, die er senden kann. Und dieser Text sagt uns sehr deutlich, dass das Herz ist das Wichtigste. Und darum soll es heute gehen. Mission, wie ich schon sagte, ist Gottes Herzensanliegen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, lesen wir in der Bibel, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat seinen Sohn gegeben. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Gott selbst wird Mensch, um für uns sein Leben zu lassen und damit dadurch uns zu retten. Das, was Gott, was Jesus getan hat, konnte kein Mensch tun. Gott sei Dank, Jesus hat sich bereit erklärt, willig erklärt, freiwillig ist er gekommen und ist stellvertretend für uns gestorben. Aber aus mir unbekannten Gründen hat Gott eine dermaßen wichtige Aufgabe, die Weitergabe dieser guten Nachricht des Evangeliums an alle Menschen uns anvertraut. Er hätte das in den Sternen buchstabieren können. Er hätte das durch Engel verkündigen lassen können. Meistens tut er es nicht. Er möchte, dass wir seine Zeugen sind, dass wir gehen und diesen 8 Milliarden Menschen, die es heute auf der Welt gibt, es ihnen sagen. Deshalb die Frage heute, wen soll ich senden? Diese Frage ist heute aktueller denn je. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Der Text in Jesaja 6 lehrt uns, dass es auf die Herzenshaltung ankommt. Da ist niemand zu jung. Und da kommen wir nochmal dazu, da ist niemand zu alt. Niemand zu gebildet oder zu ungebildet. Niemand zu stark und auch niemand zu schwach. Gott sucht auch nicht nach den perfekten, fehlerfreien Menschen, sondern auf das Herz kommt es an. Wenn ich die Liste unserer Missionare mir anschaue, es sind ca. 140, die wir in verschiedene Länder, auch in Deutschland, die vollzeitig in der Mission arbeiten, anschaue, dann ist mein Eindruck, dass die wenigsten von ihnen Pastoren, Gemeindeleiter oder Prediger sind. Aber sie sind alle Zeugen Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darauf kommt es an, dass wir den Geist Gottes empfangen haben und dem Geist Gottes Raum geben und dem Geist Gottes wirken lassen. Mission ist Teamarbeit. Hinter jedem unserer 140 Mitarbeiter, habe ich mal nachgezählt, stehen ungefähr 20 bis 25 einzelne Personen oder Familien, die sie unterstützen, plus dann die sendende Gemeinde. Wenn ich 20 mal 140 nehme, komme ich auf eine Schar von 2800 Personen, die hinter diesen Leuten stehen, plus dann 70 Gemeinden, habe ich nachgezählt, unterstützen diese 140 Missionare. Wenn man kann jetzt eine Zahl, ich habe mal eine Zahl 300 im Durchschnitt genommen, es gibt Gemeinden, die sind größer, die meisten sind wahrscheinlich kleiner etwas. Aber nehmen wir mal 300. Wenn ich nehme 70 mal 300, komme ich nochmal auf 21.000 Personen. Also was ich damit darstellen will, es ist eine Schar von Betern, die das möglich macht. Wir können diesen Dienst nur machen, weil es ein Heer von Betern und Unterstützern gibt. Die wichtigste Arbeit wird nicht auf der Kanzel, nicht auf der Bühne gemacht, auch nicht auf der Weltbühne, sondern auf den Knien und im Gebet, im Kämmerlein. Da wird die wichtigste Arbeit gemacht. Geistliche Siege werden nicht auf der Kanzel und nicht auf der Bühne errungen, sondern im Gebet. Und deshalb werden wir nicht müde, auch diesen Dienst zu tun, davon zu berichten und auch um Gebetsunterstützung zu fragen. Das Gleiche gilt auch für Gemeindearbeit. Ich glaube, dass Gott da gar nicht so groß unterscheidet zwischen Mission und Gemeinde. Wir tun es manchmal. Es ist alles das Reich Gottes. Und Gottes Herz brennt für die Gemeinde. Wir haben viele Bibelstellen, wie sehr Gott die Gemeinde geliebt hat. Es ist bekannt, dass Mission auch sehr teuer ist, aber unser größtes Problem, das ist meine Erfahrung nach 15 Jahren Tätigkeit beim Missionswerk, das ist nicht unsere größte Herausforderung, das Geld, sondern unsere größte Herausforderung sind Mitarbeiter, Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen, Menschen, die sich hingeben. Und deshalb will ich heute über die Berufung zum geistlichen Dienst sprechen, anhand von diesem Text. Das kann genauso Gemeindedienst sein, wie ich schon sagte. Gemeinde, Mission ohne Gemeinde ist genauso wenig Gottes Vision wie Gemeinde ohne Mission. Was ich deutlich sagen will, Gott beruft nicht nur zum Dienst am Ende der Welt, sondern auch zum Dienst hier in Deutschland. Vielleicht ist es in unseren Augen oft ein unscheinbarer Dienst und du würdest gar nicht von Berufung reden. Aber Gott ruft dich vielleicht für einen Dienst in der Gemeinde, vielleicht mit den Kindern, vielleicht Aufräumdienst, was auch immer es sein mag. Nimm es ernst, sei gehorsam und Gott möchte so sein Reich bauen. Drei Dinge will ich aus diesem Text, Jesaja Kapitel 6, heute entnehmen. Es geht hier um die Herzenshaltung Jesajas. Der Mensch, so lesen wir in der Bibel, sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 4, da heißt es so: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten und die Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Wie wir in Vers 1 lesen, geschah dieses im Jahr, als der König Usia starb. Das muss im Jahr 739 vor Christus gewesen sein. Danach wurde sein Sohn Jotham König in Juda. In dieser Zeit erlebte Juda in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine Blütezeit. Leider erstreckte sich dieser geistliche Aufschwung nicht auf das moralische und geistliche Leben des Volkes. Besonders Jerusalem war bekannt für Prachtliebe, für Genusssucht, für Leichtfertigkeit und heidnische Weltanschauung. Angesichts dieser Schieflage sandte Gott Jesaja und gab ihm den Auftrag, zu Buße und zu Umkehr aufzurufen. Dieser erste Abschnitt spricht von einer Herzenshaltung der Anbetung, eine anbetende Herzenshaltung. Gott, der Allmächtige. Jesaja sieht Gott auf dem Thron. Er sieht den Gott, er sieht Gott, den Allmächtigen. Er sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf diesem hohen und erhabenen Thron. Das war so, das ist so und das bleibt auch immer so. Auch in Zeiten von Pandemie und Kriegen ist Gott auf dem Thron. Ihm ist nichts entglitten. Er regiert. Die große Frage ist nur, wie du und ich, wie wir ihn sehen. Wir bemühen uns, Gott oft vorzustellen, aber es fällt uns schwer. Er ist so anders und er ist allem, was wir kennen, so unähnlich. Wir leben in einer Welt von Materie, Raum und Zeit. Und uns fällt es schlicht und ergreifend schwer. Uns fehlt die Vorstellungskraft, uns Gott vorzustellen. Menschliche Worte reichen nicht aus, um seine Erhabenheit und seine Größe zu beschreiben. Beim Versuch, seine Majestät zu beschreiben, verstummt jede Beredsamkeit. Aidan Toser schreibt in seinem Buch Das Wesen Gottes: Gott, den wir schauen müssen, ist nicht der Nützlichkeitsgott, der sich heute so großer Beliebtheit erfreut und die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich zieht, weil er die Fähigkeit besitzt, ihnen für die verschiedenen Unternehmungen Erfolg zu schenken und darum von allen, die etwas von ihm wollen, umschmeichelt wird. Der Gott, mit dem wir uns vertragen sollen, ist die himmlische Majestät, Gott, der allmächtige Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein weise Gott und unser Heiland. Er ist es, der über dem Erdkreis thront, der die Eitelkeit der Menschenwerke sieht und weder sein Vertrauen auf Fürsten setzt noch Könige um Rat fragt. Naturgemäß wird der Mensch nicht mit dieser Erkenntnis geboren und aufgezogen, sondern wir lieben es selbst, auf dem Thron zu sitzen. Um aber ein brauchbares Werkzeug in Gottes Hand zu sein, ist es wichtig, dass wir umdenken, dass ein Regierungswechsel in unserem Herzen stattfindet. Vom König Ich zum König Gott. Dass wir Gott erkennen in seiner Erhabenheit, in seiner Macht, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe. Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung, um ein Bote Gottes zu werden. Gerade wir, die wir jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, wir kennen diese Formulierungen. Aber sind wir wirklich bereit, bedingungslos das Sagen Gott über unser Leben zu geben? Bist du bereit, Gott das Sagen in deinem Leben zu geben? Dass das für uns zur Freude wird, dass das für uns zur Wonne wird, Gott zu gehorchen, Gott zu dienen, weil wir wissen, dass das Beste für uns ist. Bist du bereit, ihm völlig zu vertrauen, dass alles, aber auch wirklich alles in deinem Leben dir zum Besten dient, so wie er das versprochen hat? Dieser Weg Gottes kann manchmal steil, steinig und hart sein, aber es hat ein herrliches Ziel. Uns wird nirgends in der Bibel ein leichter Weg versprochen. Aber uns wird eine sichere Ankunft versprochen und uns wird eine Belohnung versprochen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, haben wir hier gelesen. Das bedeutet absolut untadelig, absolut gut und absolut vollkommen. Und daraus schließen wir absolut vertrauenswürdig. Wir dürfen ihm vertrauen. So wie er uns führt, ist das Beste. Toser schreibt in seinem Buch weiter: Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, das wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt. Sie ist etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich und unerreichbar. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht und bestaunt seine Weisheit, doch seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Nur der Geist des Heiligen kann dem menschlichen Geist die Erkenntnis des Heiligen vermitteln. Bevor wir uns selbst gesehen haben, wie Gott uns sieht, lassen wir uns nicht so leicht durch äußere Umstände aus der Ruhe bringen. Erst wenn unser bequemer Lebensstil bedroht ist, werden wir aktiv. Wir haben es gelernt, mit Unheiligkeit, mit Unreinheit zu leben und sind so weit gekommen, dass es für uns etwas ganz Natürliches und Alltägliches geworden ist. Aber Gott ist heilig und absolut vertrauenswürdig. Er hasst die Sünde, weil die Sünde Leben zerstört und weil die Sünde Tod zur Folge hat. Gott aber liebt das Leben. Gott ist die Quelle des Lebens. Er ist absolut gut. Vertraust du ihm, dass er dich immer gut führen wird? Das ist wahre Anbetung. Anbetung ist mehr als gute Lieder zu singen. Ja, es ist schön, ich liebe es, gute Lieder zu singen, Anbetungslieder zu singen. Aber wahre Anbetung ist eine Herzenshaltung, ist ein Ausdruck von Vertrauen. Ich kenne die meisten Berufungsgeschichten unserer Missionare. Das war eins der schönsten Aufgaben, zu sehen, wie Gott sie berufen hat, aber dann auch zu sehen über die Jahre, wie Gott sie befähigt hat, wie Gott sie gebraucht hat, wie Gott sie gesegnet hat. Es ist schön, wenn wir Gott mit unserem Munde anbeten, aber es ist noch schöner, wenn wir das mit unserem Leben tun. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, zum Berufung zum Dienst. Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die zweite Voraussetzung ist eine demütige Herzenshaltung, die wir hier sehen bei Jesaja. Dazu lesen wir die Verse 5 bis 7. Da sprach ich: Weh mir, sagt Jesaja, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Dieses Bewusstsein seiner eigenen Verderbtheit kam wie ein Blitz über den zitternden Jesaja. In dem Moment, als er Gott in seiner Heiligkeit wahrnahm, ihn sah, kommt bei ihm dieser schmerzerfüllte Schrei: Weh mir, ich vergehe, drückt die Gefühle eines jeden aus, der sich selbst erkannt hat in der Begegnung mit dem heiligen Gott. Wir sind das gewohnt, wenn wir über Anbetung nachdenken, dann ein erhebendes Gefühl, eine sehr gute Atmosphäre. Das ist das, was wir lieben bei Anbetung. Hier ist jemand, der in Todesangst verfällt, während er Gott anbetet. Weh mir, ich vergehe. Selbsterkenntnis kommt aus der Gotteserkenntnis. Jesaja wird deutlich, wie wahrscheinlich nie zuvor: Sünde ist Realität in meinem Leben. Und er hat sich die Frage gestellt: Wie soll aus diesem Mund eine heilbringende Botschaft kommen? Wie soll aus diesem unreinen Herzen eine heilige Botschaft kommen? Wie soll ein geheiligtes Leben, geheiligte Taten kommen? Jesaja leugnet nicht die Realität der Sünde in seinem Leben, sondern er sagt: Es tut mir leid. Er demütigt sich, er tut Buße. Wisst ihr? Und dann kommt eine Wende. Und dann ist die Sünde für Gott kein Problem. Der Engel holt eine heiße Kohle vom Altar. Der Altar ist ein Ort, wo stellvertretendes Opfer gebracht wurde zur Sühnung und Vergebung der Sünde. Für uns heute ist es das Kreuz, als ein Symbol, wo Jesus für uns starb. Und somit ist das Problem der Sünde geklärt, wo Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und die Sünde auf sich genommen hat. Also Sünde darf uns von unserer Berufung nicht abhalten. Sünde sollte nicht geleugnet werden, sondern zum Kreuz gebracht werden. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder dürfen wir zum Kreuz eilen und unsere Sünden dort abgeben. Und Gott vergibt sie, Jesus vergibt sie gerne. Ich habe das so erlebt, dass gerade dieser Punkt, dass gerade Sünde, die Realität der Sünde in unserem Leben uns lahmlegt, uns mutlos macht, uns kraftlos macht und uns von unserer Berufung abhält. Das sollte sie nicht, das darf es nicht, sondern immer und immer wieder eilen wir zum Kreuz und dann dürfen wir erhobenen Hauptes die Gnade Gottes rühmen und das weitergeben, was wir erlebt haben. Wenn das bei dir auch so ist, dann eile zum Kreuz und lege deine Sünden dort nieder und nimm die Vergebung an. Martin Luther sagte mal: Wenn ich auf mich selbst schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Wenn ich aber auf Jesus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Das muss die Haltung sein. Und Sünde darf uns nicht abhalten von dem Dienst. Während wir Gott als die Majestät anbeten und fortwährend in einer demütigen, bußfertigen Haltung unser Leben führen, ist es wichtig, bereit zu sein, Gottes Ruf zu folgen. Egal, was es sein mag. Ob es der Dienst an den Kindern im Kindergottesdienst ist, ob es das Leiten der Anbetungszeit in der Gemeinde ist, ob es das Putzen der Gemeinderäume, der Dienst am notleidenden Nachbar, Spenden, Beten oder auch Gehen ans Ende der Welt. Auch das will Gott haben. Er hat ganz klar uns den Auftrag gegeben. Jerusalem, zu Hause, also ne, Nachbarschaft und bis an das Ende der Welt. Das ist unser Auftrag. Und hier denke ich, damit das möglich gemacht werden kann, braucht es ganz viele Christen. Und vor allem braucht es Menschen, die bereit sind, die gehorsam sind. Und damit kommen wir zu der nächsten, zu der dritten Herzenshaltung, eine gehorsame Herzenshaltung. Und ich hörte die Stimme des Herrn, Vers 8, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott wird niemals dich zu irgendetwas überreden. Er wird dich auch nicht manipulieren und auch schon gar nicht zwingen. Ein solches Gottesbild ist nicht mit dem heiligen Gott der Bibel zu vereinbaren. Du musst wollen, du musst ein Ja haben. Deshalb fragt er auch, wer will unser Bote sein? Und Jesaja meldet sich, hier bin ich. Unsere Erfahrung mit allen unseren Missionaren ist die, dass wenn Gott sie gerufen hat, wir sie nicht mehr halten können. Ungeachtet dessen, dass sie oft in schwierige Länder gegangen sind, gefährlich ist. Gottes Prinzip ist Freiwilligkeit, ja vielmehr mit Leidenschaft und mit Hingabe. Dieser kleine Satz, hier bin ich, sende mich, hat einen großen Inhalt. Um den sagen zu können, muss ganz viel Gottvertrauen da sein. Keine Frage mehr, keine Bedingungen, keine Zweifel. Jesaja, wir lesen an einer anderen Stelle, er war verheiratet, hatte zwei Söhne, aber er wusste, wenn Gott ruft, hat er an alles und an alle gedacht. Diesem kleinen Satz, hier bin ich, sende mich, ist noch ein anderer Aspekt enthalten, den ich betonen will. Das bedeutet, mach aus mir etwas, was du gebrauchen kannst. Wir sind von Natur aus nicht unbedingt Werkzeuge oder Gefäße, die brauchbar sind. Das heißt, Gott muss an uns arbeiten. Das heißt, wenn ich sage, hier bin ich, sende mich, bin ich bereit, Gott an mir wirken zu lassen, an meinem Herzen. Als meine Frau und ich vor mehr als 35 Jahren heirateten, hatten wir beide ein Wunschlied, das auf unserer Hochzeit gesungen werden sollte. Dieses Lied ist uns allen wahrscheinlich bekannt. Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir. Drum vollende dein Werk in mir. Das war unsere gemeinsame Sehnsucht, brauchbare Werkzeuge in Gottes Hand zu sein. Was wir damals nicht ahnten, dass das auch sehr schmerzhaft sein kann, dieser Prozess. Dass es auch bedeuten wird, so manches Schwere zu ertragen. Aber Gott meint es gut. Gott wollte, Gott hat ein gutes Ziel. Und er ist immer noch dabei, er ist immer noch nicht fertig. Wir wissen, er meint es gut. Er will etwas zu seiner Ehre schaffen. Um ein brauchbares Gefäß zu werden, kann es auch mal bedeuten, Leid zu ertragen. Das lesen wir in 1. Petrus 1, 6 und 7. Da heißt es so, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Petrus bringt hier das Bild von einem Goldschmied. Ein Goldschmied heizt das Feuer an und bringt das Gold zum Schmelzen, bis das flüssig wird und die unreinen Metalle an die Oberfläche gelangen. Dann nimmt er eine Kelle und schöpft diese unreinen Metalle ab. Und diesen Prozess von Erhitzen und Abkühlen macht er immer und immer wieder. Man sagt so lange, bis der Goldschmied sein Gesicht in diesem Gold wieder erkennen kann. Klar und deutlich. Es wird ja dann, es ist ein Prozess, es wird immer klarer, immer deutlicher. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Bild. So bekommt Leid und schwere Dinge in unserem Leben eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Perspektive. Nicht etwas, was wir nur ertragen, sondern wir wissen, da soll was Gutes entstehen. Unser Herz soll geläutert werden. Unser Glaube soll bewährt werden. Sobald es getestet ist, wie gesagt, unser Glaube, dann kommen unter Druck dann die Dinge, die nicht gut sind an der Oberfläche und so können sie beseitigt werden. Wir dürfen dann wachsen im Leben. Hier bin ich, sende mich, bedeutet, ich bin bereit, in der Schule Gottes zu lernen. Vielmehr noch, ich bin bereit, in der Schmiede Gottes durchs Feuer zu gehen. Das ist wenn ich das sage. Wenn wir das sagen, müssen wir uns dessen bewusst sein. Ich hoffe, dass Gott dir heute in einer besonderen Weise begegnet ist und dass du ihn, den heiligen Gott, auf dem hohen und erhabenen Thron gesehen hast, wahrgenommen hast. Und, wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, so möchte ich dich heute im Namen Jesu einladen, so wie Jesaja zu bekennen: Weh mir, ich vergehe, denn ich habe gesündigt vor Gott und Menschen. Gott wartet schon lange darauf. Er will dir vergeben. Er will dich befähigen, er will dich segnen und er will dich senden. Sprich darüber mit dem Herrn und sprich darüber mit jemandem, dem du vertraust. Vielleicht mit dem Pastor oder Seelsorger. Bete zu Gott. Gott will dir vergeben. Gott will dir ein neues Herz schenken. Vielleicht aber bist du schon lange ein Kind Gottes und dir ist heute klar geworden: Gott meint mich. Gott will, dass ich seinem Ruf folge. Eine Berufung ist oft ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht so, dass heute plötzlich dir eine ganz neue Welt wahrscheinlich, sondern vielleicht etwas, was schon lange bei dir im Herzen ist und wo Gott dir etwas aufs Herz legt und er möchte, dass du das tust, dass du den nächsten Schritt gehst, dann tu es heute. Sei gehorsam, vertraue Gott. Hörst du heute die Stimme des Herrn, wie er spricht? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Auf das Herz kommt es an. Achten wir darauf, wie unser Herz, in welcher Verfassung unser Herz ist, unser inneres Leben. Es ist ein Privileg, diesem allmächtigen und heiligen Gott zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, diesem Ruf Gottes zu folgen. Und ich möchte mit dieser Folie schließen. Hier, wir sehen das Seil. Das war auf einer Konferenz in London vor vielen Jahren. Da fragten die Brüder auf dieser Konferenz, dieser Missionskonferenz, wer... Es war so der Beginn der Mission, der weltweiten Mission wahrscheinlich. Da fragten sie, wer ist bereit, runter zu den Heiden zu gehen? Und dann meldet sich ein Mann namens William Carey, der bekannte Indien-Missionar, durch den Gott viel in Indien bewirkt hat. Sagte: Ich bin bereit zu gehen, wenn ihr das Seil haltet. Und mir gefällt dieses Bild, ja. Vielleicht auch ein bisschen persönliches Wort zum Schluss. Wir wollen gehen, wir sind bereit zu gehen. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet dort. Ja? Aber wir sind angewiesen, dass das Seil gehalten wird. Herzlichen Dank für eure Gebetsunterstützung. Amen.